Wir machen ja jetzt im November eine Predigtreihe über den Heiligen Geist. Eckbert hatte ja letzten Sonntag angefangen, der Johannes hat schon erwähnt. Und da ging es ja sehr darum, dass der Geist ein Geist ist, der Veränderungen auch hervorbringt. Also vielleicht kann man so sagen, der Geist der Veränderung ist der Geist, der unsere Grenzen erweitert. Und dieses Thema der Veränderung und des Wandels bezieht sich jetzt nicht nur auf unser persönliches Leben, auf unser eigenes Herz und auf die Notwendigkeiten, wo Gott uns da verändern möchte, sondern der bezieht sich eben auch auf uns als Gemeinde. Aber sowohl bei dir selbst persönlich als auch bei uns als Gemeinde ist Veränderung ein Ding, was der Heilige Geist machen möchte. Und Veränderungen werden ja von Menschen sehr unterschiedlich wahrgenommen. Manche fühlen sich in ihrem Komfort gestört. Ja, wieso? Läuft doch alles gut. Wieso müssen wir denn was ändern? Never change a winning team. Und solche Sprüche kommen dann. Ne? Also warum Veränderung? Mögen wir nicht so. Manche sind verunsichert. Was erwartet mich? Wie soll ich damit umgehen? Werde ich vielleicht überfordert mit der Veränderung? Und manche werden unzufrieden, wenn sich eben nichts ändert. Die sind heiß darauf, was Neues zu erleben. Also sind wir sehr unterschiedlich im Hinblick auf Veränderungen. Und dann gibt es ja Veränderungen, denen sind wir ausgeliefert. Da passiert plötzlich was in unserem Leben und wir müssen damit klarkommen und wir können uns nicht wehren gegen diese Veränderung. Die tritt einfach ein und wir müssen lernen, damit umzugehen. Und dann gibt es Veränderungen, die können wir selber gestalten. Da können wir auch an der Geschwindigkeit drehen, wie schnell sich was ändert. Und gerade im Hinblick auf größere Gruppen, sage ich mal, wie die Gemeinde, wenn da Veränderungen angesagt ist, dann dauern solche Dinge auch prozesshaft meistens auch etwas länger, weil man ja irgendwie gemeinsam auch vorwärts gehen will. Und durch die Unterschiedlichkeit gibt es eben schnellere, offenere Leute für Veränderungen und nicht so offene. Ich glaube, wir brauchen Veränderungen. Wir müssen prinzipiell bereit sein für Veränderungen, weil der Heilige Geist ein Geist der Veränderung ist. Er will unsere Grenzen erweitern. Und wir merken hier, ich meine, heute ist es jetzt nicht so voll, aber wir hatten es hier auch schon mal wieder voller. Wir merken irgendwie hier, dass wir an unsere Grenzen stoßen mit unseren Kapazitäten, was möglich ist, Gottesdienste zu feiern. Und wir wünschen uns auch, dass Gott uns noch viel mehr gebraucht als Gemeinde, tatsächlich Menschen zu dieser guten Botschaft und zu dieser neuen Lebenskraft zu führen, die wir in Jesus kennen und die wir weitersagen wollen. Das ist eigentlich Sinn und Zweck, wieso wir Gemeinde sind, dieser Welt kundzutun, wie Gott ist. Das ist eigentlich die Aufgabe von Kirche, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Und zwar an dem Miteinander. Und schön ist, wenn der Geist Gottes hier Leute hinzufügt und wir uns verändern. Aber da müssen wir gucken, was machen wir mit unseren Strukturen? Passen die noch? Was machen wir mit unseren Formen etc.? Und da gilt es, darüber nachzudenken und bereit zu sein, da auch Veränderungen zuzulassen. Ich glaube, dass der Heilige Geist uns aufweiten will als Gemeinde. Nicht nur im Sinne von, dass mehr Menschen kommen, sondern auch im Sinne, dass wir kulturell eine größere Vielfalt bekommen, national eine größere Vielfalt bekommen, sozial eine größere Vielfalt bekommen. Und das mag nicht jeder, das weiß ich. Und das ist auch schwierig, das ist anstrengend und das bedarf einer Bereitschaft zu sagen, ja, wenn Gott das will, dann will ich das auch. Ich möchte alle echt einladen, Veränderungsprozesse mitzugehen, wie auch immer die aussehen mögen. Also das sind nicht nur strukturelle Veränderungen, wir haben ja in der Gemeindeversammlung schon so ein paar Ideen vorgeschlagen, sondern es sind auch besonders diese innerlichen Veränderungen, die jeder von uns braucht, um diese Prozesse mitgehen zu können. Lass uns das wirklich gemeinsam tun, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Es ist immer so, dass irgendwelche Leute abgehängt sind und sagen, nee, da kann ich nicht mehr mitgehen. Also es ist ja nicht so, als würde hier jeder gezwungen, dabei zu sein. Wir sind ja freiwillig hier zusammen. Und trotzdem ist doch das Bemühen da, dass wir gemeinsam uns auch so weiterentwickeln. So, und in diesen ganzen Prozessen, jetzt rede ich eigentlich immer über das Thema, was der Eckbert letztes Mal gesagt hat. Innerhalb dieses Prozesses, innerhalb von Veränderungsprozessen, gibt es ein ganz wichtiges Thema, wo ich heute drüber sprechen möchte. Und das ist ganz wichtig und entspricht der Wesenart des Heiligen Geistes, genauso wie, dass er ein Geist der Veränderung ist. Er ist nämlich ein Geist der Einheit. Und das ist mein Thema heute. Der Heilige Geist ist der Geist der Einheit. Und zwar ist er der Geist der Einheit in unserer Mitte. Und während wir durch einen Veränderungsprozess gehen, ist diese Einheit immer wieder auf die Probe gestellt. Eben weil wir so verschieden sind. Versteht ihr, was ich meine? Wir können nicht immer so ganz mitgehen, jetzt wird irgendwie was anders gemacht, ja, und warum und wieso und welchen Anteil habe ich da dran? Und wir fragen uns ja dann auch sehr viel, wie sehr uns das persönlich betrifft. Und dann kann es schnell dazu kommen, dass da irgendwelche Reibungspunkte entstehen. Unterschiedlichkeiten besonders deutlich werden, die vielleicht vorher nicht so deutlich waren. Vielleicht schärft sich auch das Profil von Gemeinde, sodass wir irgendwie alle irgendwie klarer spüren, ach, da geht es drum. Bislang war es vielleicht so, ach, wir haben hier toll Gemeinschaft gehabt und so, aber jetzt geht es irgendwie doch mehr darum, Menschen zu erreichen. Es ist dann nicht mehr so komfortabel. Und ich glaube, dass der Heilige Geist in unserer Mitte diese Einheit bewirken will, aber dass wir auch herausgefordert sind, diese Einheit zu bewahren, die er uns schenkt. Und ich möchte mal anfangen mit einer Bibelstelle, also das ist ein ganzer Psalm, den lese ich euch jetzt mal vor. Das ist der Psalm 133, die ersten paar Worte lasse ich weg. Da heißt es, wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Das ist so kostbar wie das duftende Salböl, das Aaron, der war der Hohepriester, über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann an seinem Bart, an seinem ganzen Körper herunter bis an den Saum seines Gewandes. Also die haben, wenn die Salbe gemacht haben, haben die nicht hier so ein kleines Fläschchen gemacht und so ein bisschen auf der Stirn, wie wir das hier machen. War wie Dusche. Wir finden das vielleicht eklig, im Öl da getrieft zu sein, aber das soll was ausdrücken. Und das werden wir jetzt sehen. Es ist ein Bild. Wie schön und wie wunderbar ist es, wenn Geschwister in Einheit zusammen sind. Das ist eben so kostbar, wie das duftende Salböl, das Aaron über das Haupt gegossen wurde, das hinabrann an seinem Bart, an seinem Körper herunter bis zum Saum seines Gewandes. Es ist so erfrischend, ein weiterer Vergleich, wie der Tau vom Berg Hermon, der auf die Berge Zions fällt. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen. Leben, das niemals enden wird. Ich glaube, dass Gottes Segen, Gottes Wohlwollen, Gottes Kraft keine andere Chance hat, als dahin zu gehen, wo Einheit ist. So verstehe ich das mal. So wie diese Dusche, Salböldusche passiert im Aaron oder wie der Tau fällt auf die Gegend. So ist es, wenn Gott sagt, da ist Einheit unter Geschwistern, da sende ich meinen Segen hin. Ich kann gar nicht anders. Ich will, dass das gesegnet ist. Da befehle ich meinen Segen hin. Der Segen hat keine Wahl, der muss dahin, wo Einheit ist. Ja? Und dieses Bild der Salbung ist ja auch ein Bild, was wir kennen aus dem Neuen Testament, im Johannesevangelium, im Johannesbrief, wo die Salbung sozusagen einer Person zugeordnet wird. Und das ist die Person des Heiligen Geistes. Und daran sehen wir schon, dass es hier nicht um eine Einheit geht, die menschengemacht ist in erster Linie, sondern um eine Einheit geht, die durch den Geist der Einheit geschieht. Einheit ist wichtiger als der Prozess der Veränderung. Es kann und darf ruhig länger dauern, aber Einheit ist so kostbar. Die darf dabei niemals auf der Strecke bleiben. Denn dann hat alle Veränderung ihren Sinn verfehlt, wenn die Einheit zerbricht dabei. Und Gott hat seinen Segen eben nicht dahin befohlen, wo Veränderung ist, sondern wo Einheit ist. Und wie wunderbar ist das, in Einheit zusammen zu sein. Also dieser Text beschreibt das ja sehr bildlich. Aber was passiert denn, wenn Menschen in Einheit zusammen ist? Da herrscht Friede. Ja? Da herrscht Friede. Da ist kein Streit. Da ist ein Wohlwollen miteinander. Da ist ein Zugewandtsein. Da herrscht Liebe untereinander. Und da ist unglaublich viel Kraft auch drin. Stärke ist da drin, wo Menschen in Einheit zusammen sind. Und genau deswegen will der Geist der Einheit in uns Einheitsgene entwickeln. Dass wir wissen, Einheit ist wichtig, Einheit wollen wir, Einheit bekommen wir als Geschenk. Und Einheit dürfen wir lernen zu bewahren. Ich möchte nochmal deutlich machen, was ich verstehe unter dem Geist, unter der Einheit im Geist. Es gibt ja Einheiten, die werden gebaut von Menschen, die zeigen sich daran, dass man vereinheitlicht. Zum Beispiel, alle ziehen die gleichen Klamotten an, wenn sie sonntags zum Gottesdienst kommen. Ja, gibt's alles. Ja. Und dann sagt man, da ist Einheit. Nee, da ist Uniformität, da ist keine Einheit. Oder man sagt, das ist so wichtig, dass wir hier alle so irgendwie so das Gleiche erfahren und erleben. Und da in die Richtung ging ja auch Cordulas Eindruck. Das ist nicht der Punkt. Wir dürfen alles, was hier passiert, sehr unterschiedlich erleben als Menschen. Wir dürfen es einerseits von Gott her sehr persönlich nehmen, aber es darf so unterschiedlich sein, wie wir unterschiedlich sind. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Keiner ist gezwungen, Gott auf eine ganz bestimmte Art und Weise erleben zu müssen. Auch wenn wir eine bestimmte Form haben als Gemeinde, müssen wir uns doch darüber im Klaren sein, es gibt noch viel, 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 viel mehr Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Seien wir doch so weitherzig. Also Verhalten könnte, gleiches Verhalten, ja, wir geben alle unseren Zehnten, wir haben alle die gleiche Sichtweise, wir haben alle die gleiche Meinung, wir haben alle die theologisch gleiche Erkenntnis, wir kommen alle zu denselben Schlussfolgerungen. Das ist menschliche Einheit. Das ist nicht unbedingt geistliche Einheit. Ich glaube schon, dass der Geist Gottes uns in eine Einheit führen will, die auch was mit Theologie zu tun hat und mit dem, was die Bibel sagt und mit dem, was Gott meint. Das glaube ich schon, dass er uns da reinführen wird. Aber die Einheit unter uns kann der Geist Gottes auch aufrechterhalten oder bewirken, wenn wir nicht da auf gleichem Gedankenniveau sind. Wenn wir schon unterschiedliche Dinge sehen. Es müssen aber, einige Grundlagen müssen tatsächlich übereinstimmen. So, dann gibt es ja auch ein großes Feld der Meinungseinheit. Da meint man, jetzt müssen hier alle dasselbe meinen, ja. Das ist auch nicht unbedingt gemeint. Das sind alles Formen menschlich erzeugter Einheit und das ist nicht die Einheit, die der Geist wirkt. Denn der Geist wirkt eine Einheit in Vielfalt. Das ist typisch für Gott. Er hat die Welt so geschaffen, dass da unglaublich viel, ja, ist das, Diversität ist, ja. Fremdwort. Also so unheimlich viel Vielfalt. Und trotzdem macht er aus dieser Vielfalt etwas Gemeinsames. Und der Paulus nimmt ja dieses Bild vom Leib Christi und sagt, da gibt es ganz viele unterschiedliche Glieder, die haben ganz viele unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind doch ein Leib und es gibt ein Haupt. Also auch für die Gemeinde gibt es diesen biblischen Blick, Einheit in Vielfalt. Okay, also Einheit im Geist ist das Ergebnis des Wirkens des Geistes. Und ich glaube, seine Gegenwart in unserer Mitte, unter uns, gepaart mit unserer demütigen Bereitschaft zu wollen, was er will, das führt auch zu geistlicher Einheit. Und die kann menschliche Unterschiede ertragen. Diese Art von Einheit kann es ertragen, wenn der andere anders ist als ich, wenn der andere was anderes meint als ich, wenn der andere andere Musik besser findet als ich, wenn der andere irgendwie splinisch, künstlerisch drauf ist und ich da überhaupt nicht nachvollziehen, ist egal. Diese Vielfalt durch die Einheit des Geistes trennt sie nicht, sondern sie wird trotzdem zusammengefügt. Das ist was ganz, ganz Besonderes, was der Geist Gottes da macht. Der ist der Herzenskenner, der weiß, was in unserem Innersten da ist, wo auch diese Grenzen sind, von denen der Eckbert gesprochen hat, was verändert werden muss, damit die Voraussetzung für die Einheit gegeben ist. So, wieso ist der Geist jetzt ein Geist? Einheit. Ich habe das schon so ein bisschen versucht anzudeuten über dieses Bild der Salbung, aber ich möchte gerne Jesus selbst zitieren, und zwar in Johannes 16, Vers 13 bis 15. Da beschreibt er ja unter anderem, neben anderen Sachen, was der Geist, wie der Geist Gottes ist und wozu er da ist und so weiter. Und da heißt es, wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, sagt Jesus, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und es euch verkündigen wird. Wir sehen also hier, dass der Heilige Geist beschrieben wird als eine Person, oder als ein Ausdruck von Gott, der die Dinge von Jesus nimmt. Und Jesus sagt, die Dinge habe ich vom Vater empfangen. Das mit der Trinität ist ja so eine Sache. Da komme ich gleich nochmal drauf. Aber was mir wichtig ist, ist, dass der Heilige Geist nicht irgendetwas macht, unabhängig von dem, was Jesus gesagt hat. Ja, weil wir uns gleich mit etwas beschäftigen werden, wo Jesus über Einheit redet. Und dann wissen wir, das nimmt auch der Heilige Geist, weil er von Jesus nimmt. Das ist etwas sehr Wesentliches, was Jesus hier über Gott erklärt, nämlich, dass er in einer Art in einer anderen Art und Weise zu den Jüngern zurückkommen wird. Im Kapitel 14, da erläutert er das schon mal, dass der Heilige Geist sie alles lehren und sie an alles erinnern wird, was Jesus gesagt hat. Das ist in Vers 26. Und hier sagt Jesus erneut, dass der Heilige Geist nur redet, was er hört. Und außerdem verherrlicht der Heilige Geist Jesus, indem er von ihm nimmt und verkündet. Und dann erklärt Jesus, dass das, was der Heilige Geist von ihm nimmt, er selber vom Vater bekommen hat. Ja, wie ist das mit der Trinität? Also es ist ja völlig klar, dass die Bibel sagt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Und trotzdem werden uns drei Personen vorgestellt, die des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und für uns christlich erzogene Leute ist das jetzt vielleicht gar nicht so kompliziert. Wir nehmen das hin und wissen, das ist irgendwie ein Geheimnis. Das kriegen wir auch mit unserem Verstand nicht auseinandergedröselt. Wir glauben das, weil das in der Bibel steht. Und trotzdem ist es doch mal wert, sich darüber Gedanken zu machen. Auch gerade dann, wenn man mehr mit anderen Religionen, die einem vorwerfen, man hätte ja drei Götter, sich auseinandersetzen muss. Also vielleicht nochmal in diesem Fall, wie Jesus diese drei Spielarten Gottes sozusagen beschreibt. Vielleicht kann man das so sagen, es ist ein und derselbe Gott, der mit sich selbst in Vielfalt völlig eins ist. Gott ist vielfältig, aber er ist völlig eins mit sich selbst. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist vielfältig, aber er ist völlig eins mit sich selbst. Und das ist genau die Vielfalt, die ich versucht habe zu beschreiben, die auch in der Gemeinde herrschen soll. Es ist nämlich keine menschliche Einheit, sondern es ist Einheit in Vielfalt. Und das fällt uns schwer unter Menschen schon zu verstehen, aber das fällt uns erst recht schwer in Bezug auf die Person Gottes zu verstehen. Aber so ist es. Gott ist mit sich selbst völlig eins in seiner Vielfalt. Und wie sieht die Vielfalt denn aus? Die sieht so aus, dass der Vater als der Schöpfer, der Initiator beschrieben wird. Und vielleicht für dich, Gott hat dich gewollt. Gott, der Vater hat dich gewollt. Und Jesus, der Sohn, ist, sagt die Bibel, das Reden Gottes, das Wort Gottes, Fleisch geworden. Das heißt, Gott spricht durch seinen Sohn Jesus, indem er ihn hat Mensch werden lassen. Das ist ein Anteil von Gott, nämlich Gottes Reden in persona. Mensch geworden. Jesus ist das Wort Gottes. Und vielleicht für dich, Gott liebt dich und zeigt das in Jesus. Und Gott redet zu dir und zeigt das in Jesus. Und der Heilige Geist ist übrigens nicht etwas anderes als der Geist Christi oder der Geist des Vaters. Es ist beides. Es ist der Geist des Vaters und es ist der Geist Christi. Es ist der Heilige Geist. Und dieser Heilige Geist hat eine besondere Funktion, nämlich die, dass er in Menschenherzen leben kann, wohnen kann. Jesus ist zum Vater zurückgegangen und hat gesagt, ich werde euch nicht alleine zurücklassen. Und er ist sozusagen, sein Geist ist gekommen, so dass jeder teilhaben kann an Gott, indem der Heilige Geist in unseren Herzen wohnt. Wenn wir ihn entlassen, wenn wir ihn einladen, dazu möchte ich jeden ermutigen, ladet Gott in Form des Heiligen Geistes in eure Herzen ein und sagt, ich möchte dir nachfolgen, Jesus, indem du in mir wohnst und mir die Kraft gibst dazu. Und das ist vielleicht so der dritte Punkt. Heiliger Geist, Gott ist in dir. In Johannes 14 sagt Jesus da, der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sehen und nicht erkennt, ihr erkennt ihn. Und jetzt hört mal zu, warum. Weil er bei euch ist und in euch sein wird. Den Heiligen Geist kann man nicht theoretisch erkennen. So wie man einen Menschen nicht wirklich nur theoretisch erklären kann. Ich kann mir natürlich über eine Biografie ein bisschen was anlesen, wie ein Mensch ist. Aber das ist was völlig anderes, als wenn ich diesen Menschen kennenlerne. Und so ist das auch völlig absurd eigentlich, sich Informationen über Gott anzueignen und dann zu sagen, ich kenne Gott. Nee, man kennt Gott, dann, man weiß was über Gott. Aber kennen tut man ihn, wenn Beziehung entsteht. Und Beziehung entsteht nicht durch Informationen alleine, sondern Beziehung entsteht durch Vertrauen, durch Erfahrungen miteinander, durch auch durch dieses Gefühl zu wissen oder dieses Bewusstsein, geliebt zu sein, angenommen zu sein, das bisweilen auch zu fühlen. Ja, alles das zusammen macht eine Beziehung aus. Und Gott möchte uns in eine Beziehung hineinholen. Er möchte nicht, dass wir nur Informationen über ihn haben. Deswegen Bibellesen nur um Informationen zu kriegen, ist sehr verkürzt. Es geht darum, in eine Beziehung zum Schöpfer zu kommen. Okay, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, aber so, ich habe dann nochmal überlegt, Herr, es gibt so viele Bilder über die Trinität, die Dreieinigkeit. Hast du nicht mal was Neues für mich? Und dann ist mir ein Gedanke gekommen und da habe ich euch mal ein Bild mitgebracht. Ist jetzt technisch nicht so besonders anspruchsvoll. Es gab andere Bilder, die haben mir mehr zugesagt, aber das ist schön. Und zwar ist das die Windkraftanlage. So, und was hat das jetzt mit Gott zu tun und der Trinität zu tun? Also bei der Windkraftanlage geht es ja um Energie. Und wir wissen, der Wind hat oder ist eine Energie. Der Wind ist eine Energie. Das Rotieren der Windanlage sozusagen ist eine andere Energie. Das ist die Rotationsenergie. Und letztendlich, was dabei hinten rauskommt, ist der Strom. Das ist elektrische Energie. Das heißt also, wir haben einen Wandel von Energie. Da es kein Perpetuum mobile gibt, wird Energie bei jedem Prozess der Wandlung Verluste einbringen. Das ist bei Gott nicht so. Gott hat keine Verluste. Wenn er seine Energie von einer Art in die andere wandelt, geht keine Energie verloren. Also Gott ist nicht energieverlustig. Und wenn man so will, ich weiß, jedes Bild hinkt, kann man sagen, vielleicht ist der Wind ein Bild für den, nicht in diesem Fall für den Heiligen Geist, sondern für den Vater, der Initiator. Die Rotationsenergie ist vielleicht das, was Jesus darstellen soll, und hinterher die elektrische Energie, die uns darauf zur Verfügung steht, ist vielleicht das, was der Heilige Geist sein soll. Ja, es ist ein schwaches Bild, ich weiß, aber ich wollte es euch gerne mal mitbringen, dass Gott, wenn man jetzt sagt, er ist ein Gott, dann ist das Energie. Ja, und diese Energie findet in verschiedenen Formen, findet die sich wieder und wandelt sich. Und so ist es auch mit Vater, Sohn und Heiligen Geist. Es ist immer derselbe Gott, es ist immer dieselbe Energie. Ich hoffe jetzt nicht, die Leute, die Probleme haben mit New Age-Formulierungen, sind jetzt irgendwie hier aufs Glatteis geführt worden. So meine ich das nicht. Ich meine jetzt nicht so die Art von Energie, aber Gott ist einfach auch kraftvoll. Und deswegen, denke ich, ist das Bild auch berechtigt. Wenn also der Geist uns erinnert an die Worte Jesu, ja, ich habe hier geschrieben, der Heilige Geist nimmt von Jesus. Wenn das so ist, dann können wir uns ja mal anschauen, was Jesus dazu gesagt hat, weil das entspricht völlig dem, was der Heilige Geist sagt. Das ist eins zu eins dasselbe. Und zwar ist es das Gebet Jesu für seine Jünger und die Menschen, die ihn noch nicht persönlich kennen. Du darfst dich also in jedem Fall angesprochen fühlen. Egal, ob du Jesus kennst oder ob du Jesus nicht kennst, du darfst dich angesprochen fühlen. Und da können wir besser verstehen, was Gott unter Einheit versteht. Und dazu lesen wir mal Johannes 16, Vers 11b und 20 bis 23. Da betet Jesus, ich weiß nicht, wer da dazugehört hat und aufgeschrieben hat, aber steht im Johannesevangelium: Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. So, das ist schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Gott möchte eine Einheit, die so ist wie zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist. Ohne Energieverluste. Eine solche Einheit wünscht er sich mit seinen Kindern. Jetzt brauche ich mal kurz, bevor ich weiterlese, drei freiwillige große Männer. Joachim, darf ich dich mal bitten? Markus, Michael, kommt ihr mal bitte nach vorne. Johannes 16, 11b und 20 bis... So, okay, und stellt ihr euch mal bitte so hin wie die Männchen da, so mit so... So, Nee, du musst da runtergehen, sonst ist das ein Ungleichgewicht. So, dann bräuchte ich euch mal ein bisschen, geht mir ein bisschen hinter mit den Beinen auseinander, dass da auch jemand drunter passt. So. So, wir haben jetzt mal hier die Trinität Gottes. Also, ich mache dieses Bild öfter, weil es mir sehr schön verdeutlicht hat selber, ich habe es mal irgendwo gesehen, worum es eigentlich geht bei Einheit und bei Gemeinschaft. Also Gott ist vom Wesen her Gemeinschaft, und zwar eine Gemeinschaft in totaler Einheit. Und da haben wir hier Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ihr dürft euch aussuchen, wer darstellen soll. Ja. Und was passiert jetzt, wenn ein Mensch in Beziehung zu Gott kommt? Überlegt er sich dann, hier eine separate Gemeinschaft der Christen aufzubauen, irgendwo in einer Kirche? Nein, er wird hineingenommen in die Gemeinschaft Gottes. Johannes, darf ich dich bitten? Und geh mal da so unten rein, so. Geh da mal so. Händchen in der Grube. So, Gemeinschaft des Geistes ist nur möglich in der Gemeinschaft Gottes. Und für uns als Christen ist es nur möglich, dass wir da, wo Gott ist, in Einheit zusammenkommen können. Wir können nirgendwo anders in Einheit zusammenkommen, wenn es denn eine geistliche Einheit ist. So, würde jetzt ein zweiter, also Gott ist ja groß, ne? Also der hätte ja mehr Platz als die drei hier. Wenn da jetzt doch weitere Menschen hinzukommen, unterschiedlichster Couleur, dann ist das so, dass das geistliche Gemeinschaft ist. Das ist die Einheit, die stattfindet. Da soll Einheit stattfinden. Okay, ich danke euch erstmal. Ich finde, das habt ihr ganz toll gemacht. So, wir bauen also nicht Gemeinde im Sinne von, ach komm, wir finden mal Gleichgesonnene und dann machen wir mal ein bisschen Gemeinschaft und versuchen mal irgendwie in Einheit zu kommen, sondern wir finden die Einheit in der Einheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Da ist die Einheit. Und da suchen wir sie. Wir suchen sie nicht woanders. Seid ihr bei mir? Wir versuchen so oft, die Einheit irgendwie anders zu finden, aber da ist sie zu finden. Ich lese mal weiter, ich wiederhole noch mal eben. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins seien wie wir. Doch nicht nur, und das ist jetzt interessant, da hat Jesus ja ausschließlich für seine Jünger gebetet. Er hat auch gesagt, ich bete jetzt nicht für die Menschen, die nicht mir nachfolgen, sondern ich bete jetzt für die, die du mir gegeben hast. Jetzt schon, für die bete ich. Und dann sagt er, nicht nur für diese bete ich, ab Vers 20 ist das dann, oder bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, dass sie alle eins seien, und jetzt wie? So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Damit auch sie in uns seien, deswegen habe ich das so dargestellt, dass der Johannes da so drin war. Es geht bei der Einheit, Gottes geht es nicht um nebeneinander oder nur miteinander, sondern ineinander. Das ist eine Einheit, die ist nicht auseinander zu friemeln. So stark ist die. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie vollendet sein in der Einheit, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast, dass du sie geliebt hast, so wie du mich geliebt hast. Also dass ein Sinn und ein Zweck von der Einheit, die Gott in unserer Mitte schaffen will, ist die, dass Menschen außerhalb erkennen, da ist eine Einheit da, die kenne ich nicht. Das ist was Göttliches. Und das ist anders als alles, was ich bis jetzt gesehen habe. Das ist ein Zeugnis. Ich glaube, dass es Gottes Wille und Gottes Herz ist, dass wir in einer zusammen sind. Das ist der Grund des Kommens Jesu, dass Trennungen überwunden werden, Streitigkeit weg kann, dass die Sünde, die Grund dafür ist, dass die beseitigt wird. Ja, vielleicht ist Versöhnung ein anderes Wort für Schaffung von Einheit mit dem Vater. Dafür ist Jesus gekommen. Das war sein Lebenswerk, das war sein Lebensauftrag, zu sterben für Einheit. Entschuldigung, ich bin da korrekturbereit. Steht hier auch. Ich weiß nicht, wieso ich da 16 stehe. 17, Entschuldigung. Ich glaube auch, das ist seine Berufung für dich und für mich, dass wir in diesem Bild Jesu leben sollten und dass wir selber das gleiche Verlangen haben, in Einheit zu leben miteinander, wie er mit uns. Und der Paulus, der hat das verstanden. Und für die Gemeindemitglieder in Ephesus hat er das wie folgt mal formuliert. Wandelt würdig in eurer Berufung. Also er sagt, ihr habt eine Berufung. Wie sieht die aus? Mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut und Geduld einander in Liebe ertragend. Also das heißt so viel wie, es ist eure Berufung, dass ihr euch gegenseitig ertragt in Liebe. Ja? Seid eifrig bemüht, Teil der Berufung, seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. So, der Paulus sagt, das ist nicht nur nice to have, ist nicht nur schön, danach zu streben, dass man eins ist, weil er so schön friedvoll ist, sondern das ist eure Berufung. Da ruft euch Gott zu. Das habt ihr Verantwortung, mit umzugehen. Und zwar sehr, sehr aufmerksam. Es gibt da unterschiedliche Beschreibungen in unterschiedlichen Übersetzungen. Ich habe jetzt genommen, seid eifrig bemüht. Das sagt, ich muss einen Eifer an den Tag legen. Das sagt aber auch, ich muss es müht, es ist mühsam, es ist nicht einfach, Einheit zu bewahren. Die Einheit schenkt der Heilige Geist und gibt uns die Berufung und die Verantwortung, darauf aufzupassen, dass die Einheit bewahrt wird. Und wenn es zu Uneinheit kommt, dann ist Buße der Weg, um wieder zurückzukommen, dass Gott wieder neu diese Einheit schenkt und in einer anderen Qualität die Einheit schenkt. Das ist der Weg. Also geistliche Einheit wird nur durch den Heiligen Geist geschenkt, aber wir können diese Einheit missachten oder wir können sie verspielen oder wir können da lässig mit umgehen oder wir können ja einfach die falsch behandeln. Und deswegen ermahnt der Paulus die Epheser, doch eifrig bemüht zu sein, die Einheit des Geistes zu bewahren. Okay, wenn wir jetzt vom Heiligen Geist, der Geist der Veränderung ist, in Veränderung geführt werden. Und wir wissen, der Heilige Geist ist auch ein Geist der Einheit. Dann wissen wir, das gehört zusammen. Ich habe das am Anfang schon gesagt. Veränderung stellt unsere Einheit auf die Probe, weil wir so verschieden sind. Um Einheit bemüht zu sein, bedeutet, dass ich meine Ambitionen, meine Sicht der Dinge nicht höher stelle als dieses Streben nach Einheit. So, ich will jetzt mal ein bisschen konkreter werden, das ist ja alles jetzt relativ theoretisch. Was wäre, würde sich die Form der Gottesdienste ändern? Oder der Ort der Gottesdienste? Die Lautstärke der Musik, die Art des Miteinanders, die Art der Menschen, die dazukommen. All das könnte uns voneinander trennen. Könnte es. Und glaubt mir, es gibt jemand, der hat Interesse daran, Streit und Unfrieden zu erzeugen. Den gibt es. Und ich sage euch, der Teufel kann aber nur erreichen, wozu wir ihm den Raum geben. Ich habe das mal versucht so zu formulieren, der spielt auf der Klaviatur unserer Unzulänglichkeiten, unserer Fehler, unserer Schwächen. Darauf spielt er seine Musik. Wir können ihm das aber verbieten. Wir können sagen, nein. Wir kämpfen hier um Einheit. Wir wissen um unsere eigenen Schwächen, die wir haben, um eins zu werden, aber wir wissen auch um die Gnade Gottes und um den Geist Gottes, der ein Geist der Einheit ist. Wir lassen uns nicht missbrauchen mit unseren Schwächen und mit unseren Fehlern, um gegeneinander aufgebracht zu werden. Das erlauben wir nicht. Wir ringen um Einheit. Und lasst uns das auch mal so sehen, dass wir nicht nur um Einheit ringen in unseren Hauskreisen, in unserer Gruppe hier, wenn wir uns sonntags treffen. Sondern lasst uns das auch mal sehen im Hinblick auf, ja, jetzt seid ihr aus Oberhausen da, über unsere Grenzen hinaus, ne, Reken, Bottrop, Oberhausen, dass wir Dorsten, dass wir das so sehen wo, in den Nachbarstädten, wo wir Hauskreise haben, dass wir wirklich denken, hier ist es wichtig, dass wir in Einheit sind. Gut, man kennt sich vielleicht nicht so detailliert wie Leute, die einem näher sind, aber wir wollen uns verstehen als das, was ich euch versucht habe zu demonstrieren, als eine Einheit als eine Einheit Gottes, in die wir hineingetreten sind. So, abschließend möchte ich mit der Frage, wie machen wir das, um Einheit eifrig, um Einheit bemüht zu sein? Einfach mal ein paar Beispiele und dann komme ich auch schon zum Schluss. Wir tragen Konflikte direkt aus und nicht mehr hinter dem Rücken anderer. So ringen wir um Einheit. Konflikte, also keine Konflikte zu haben, ist nicht das Kennzeichen von Einheit. Das ist Konflikte sind da, aber die Frage ist, wie geht man damit um, wenn man um Einheit ringt? Und zwar geht man damit um, indem man mit der Person eins zu eins und erstmal alleine spricht. Und nicht mit irgendjemand anders darüber redet, sondern versucht, das Problem eins zu eins zu lösen. Das ist ein Ringen um Einheit. Zweitens, wir versuchen immer wieder zu vergeben und bemühen uns, nicht nachtragend zu sein. Wir wissen, uns ist selbst vergeben worden, und das ist die beste Motivation dazu, anderen Menschen zu vergeben. Das ist aber nicht einfach. Das ist manchmal sogar sehr, sehr, sehr schwer. Und es bedarf den Heiligen Geist der Einheit ist, in unserem Herzen uns dazu zu bringen, jemand anders zu vergeben. Das können wir uns nicht unbedingt aus den Rippen schneiden, sondern es ist schwer zu vergeben manchmal. Aber wir sollten dieses Ziel verfolgen, in Vergebung zu leben und nicht nachtragend zu sein. Drittens, wir fällen keine Urteile über die Motive von anderen Menschen. Wie schnell hat man jemand in irgendeine Schublade gesteckt und hat, ja, der meint das so und so, ist ja klar. Ich habe mich mit demjenigen aber nie auseinandergesetzt, wirklich. Ich habe nie versucht, wirklich rauszukriegen, was sind denn seine Motive. Ich habe nie gefragt, um zu verstehen, sondern ich habe mein Bild und fertig. Das ist nicht gut für Einheit. Wir lassen das, wenn wir um Einheit ringen. Wir achten aufeinander, aber nicht als Polizisten, sondern als Freunde achten wir aufeinander. Das ist was völlig anderes, weil wir es zum Wohle einander tun und nicht zur Kontrolle übereinander. Diese Art, aufeinander aufzupassen, die Kontrollaspekte hat, zerstört Einheit. Sie fördert keine Einheit, sie zerstört Einheit. Wir wissen, dass wir schwach sind, wir helfen uns einander in unseren Schwächen. Die Bibel sagt, bekennt einander die Sünden und empfangt Vergebung, sprecht euch Vergebung zu und gebt euch die Chance auf einen Neustart. So gehen wir miteinander um. Wir sind authentisch, wir stehen zu unseren Schwächen. Wir stehen auch, indem wir sie bekennen, voreinander dazu. Und glaubt mal, was das an Einheit bewirkt. Wir wollen wachsen in Geduld. Geduld ist übrigens ein Teil der Frucht, die aus der Beziehung zum Heiligen Geist entsteht. Geduld miteinander zu haben. Wir ertragen einander in Liebe. Wir brauchen Geduld. Wir brauchen ganz viel Geduld. Und Gott will uns die schenken. Er will die wachsen lassen in unseren Herzen als ein Teil der Frucht des Heiligen Geistes. Also lasst uns ausstrecken danach, dass uns der Geist der Einheit prägt, dass unser Herz sozusagen im Gleichklang schlägt mit dem Herz Gottes. So, was sind die Folgen von Einheit? Ich glaube, wo Einheit ist, da gibt es mehr Segen, da gibt es mehr Frieden, da gibt es mehr Vollmacht, da gibt es mehr Zeugnis und da gibt es mehr, dass man miteinander umgeht nach der Art, wie Gott es will. Ich bete darum, dass wir uns prägen lassen vom Geist der Einheit in dieser Gemeinde und dass jeder sozusagen sein Herz dazu weiten lässt und dass Gott selber uns fähig macht dazu, gemeinsam vorwärts zu gehen. Wenn wir Veränderungen erleben werden im nächsten Jahr, in den nächsten 2 Jahren, dann lasst uns achten auf Einheit. Lasst uns immer auf Einheit achten. Dazu möchte ich euch einladen. Und ich würde gern zum Abschluss noch beten. Wir wollen dich anbeten, Herr, als den Geist, der Einheit bewirkt in unserer Mitte. Und ich möchte dich bitten darum, dass wir die Wichtigkeit, die du diesem Thema gibst und die dein Wesen entspricht, dass das auch uns immer mehr prägt und immer mehr ausmacht. Dass wir ringen um Einheit, dass wir Friedensstifter sind, dass wir diejenigen sind, die verbinden und vergeben, statt zu trennen und zu spalten, Herr. Ich bete auch, dass du uns bewahrst davor, dass der Teufel irgendwo einen Fuß in die Tür kriegt und uns irgendwelches dummes Zeug erzählt, was wir gegen den anderen verwenden. Schenke uns Ohren, die da verschlossen sind. Schenke uns ein Herz, was zu ist für diese Ansprache und das offen ist für deine Ansprache. Darum bete ich in Jesu Namen, dass wir uns nicht auseinander dividieren lassen. Herr, deine Gemeinde ist ein Wunder, weil es dein Wirken ist. Es ist ein Wunder, dass wir hier als Menschen zusammen sind. Wir werden uns niemals begegnet. Wir hätten nur vereinzelt miteinander zu tun. Aber Herr, du stellst uns zusammen in unserer Unterschiedlichkeit und du vermagst es trotzdem, eine Einheit zu erzeugen, obwohl wir so unterschiedlich sind. Das ist ein echtes Wunder, Herr. Aber da bist du Fachmann für, dass das entspricht dir total. Und ich bete darum, dass wir noch viel mehr den Menschen, die dich nicht kennen, das zum Ausdruck bringen können, dass du so bist. Und dass sie das sehen können an unserer Gemeinschaft. Dass sie das verstehen, wie du bist, weil sie erkennen, Mensch, da ist irgendwie was anders als woanders. Darum möchte ich dich bitten. Schenke du Gnade, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Heiliger Geist, als diesen Geist der Einheit. Wirke du unter uns. Amen.